Please listen carefully.
Live Radio mit Thorsten Landsberg und Jennifer Fratschek.
Im Jahr 2015 gibt die Welt kein besonders gutes Bild ab. Hunderttausende fliehen aus ihren Heimatländern, fürchten marodierende Terrormilizen oder die eigene Regierung. Afrika bleibt arm entgegen jahrzehntelanger Versprechen der Ersten Welt. Und Russland versucht seine Rolle in der Welt durch militärische Muskelspiele zu stärken. Klimawandel und Verteilungskämpfe drohen den Frieden in der Zukunft weiter zu gefährden. Wer das alles zu fatalistisch findet, kann auf unseren heutigen Gast hoffen. Wir begrüßen den Philosophen Wolfram Eilenberger. Hallo Wolfram.
Hallo.
Hallo.
Zu Beginn stellen wir dich unseren Hörern kurz vor.
Wolfram Eilenberger ist promovierter Philosoph, aber keiner, der sich in Bibliotheken oder hinter seinem Schreibtisch verschanzt. Raus aus dem Elfenbeinturm war für ihn schon früh das Motto. Seit Ende der 90er Jahre schreibt er Kolumnen, unter anderem für die Zeit. Er war bei dem Politmagazin Cicero und hat mehrere Bücher geschrieben. Seit 2011 ist der 43-Jährige Chefredakteur des Philosophie-Magazins. Ein herzliches Willkommen an einen der wenigen Philosophen mit DFB-Trainerlizenz. Hallo Wolfram Eilenberger.
Wir sind so ein bisschen am Verzweifeln angesichts der aktuellen Weltlage. Die Flüchtlinge kommen nach Europa, weil sie bedroht sind von Hunger, von marodierenden Terrortrupps, von ihren eigenen Regierungen. Wenn man sich das alles so ansieht, diese Not, dieses Elend, kann man ins Grübeln sowieso geraten, aber auch so ein bisschen ins Zweifeln über den Zustand dieser Welt. Gibt es da in der Philosophie irgendwas, woran wir uns klammern können, was uns Hoffnung gibt?
Also ich glaube, es gibt in der Philosophie natürlich immer auch die Aufgabe, den Menschen von seinen Ängsten zu befreien. Man kann das sogar als eine Aufgabe, als Hauptaufgabe der Philosophie beschreiben. Ein Philosoph, den ich sehr schätze, Ernst Cassirer, sagt, das ist die Aufgabe der Philosophie, sie soll den Menschen frei von seinen Ängsten machen. Und die Ängste sind ja etwas anderes als die Furcht. Wenn wir uns vor Dingen fürchten, und das ist eine Unterscheidung, die zum Beispiel philosophisch sehr hilfreich ist, dann fürchten wir uns konkret vor etwas. Wenn wir aber Ängste haben, dann sind diese Ängste unbestimmt, vage, schwer benennbar. Das ist eine Differenz, die Kierkegaard gefunden hat und die Freud dann fruchtbar macht. Mhm. Und ich glaube zum Beispiel eine wichtige Sache ist, in diesen Feld, das doch engen Sorgen und auch ganz konkrete Engpässe erzeugt, das Sie gerade genannt haben, das Flüchtlingsproblem, erstmal die Furcht vor der Angst zu unterscheiden. Zu benennen, wofür fürchten wir uns, sind diese Dinge, vor denen wir uns fürchten, begründet. Und da gibt es natürlich Dinge, die Gründe zur Furcht vorliefern. Und dann gibt es ein Feld der Angst und einen Dialog anzufangen, das aus diesen Ängsten Furcht werden lässt. Das ist in gewisser Weise eine therapeutische Aufgabe. Ich würde denken, da kann die Philosophie sehr viel tun.
Wo würdest du da die Grenze ziehen bei dem konkreten Beispiel zwischen Angst und Furcht?
Naja, also man kann zum Beispiel sagen, es gibt in unserer ganzen Kultur eine Furcht vor dem, was aus dem Osten kommt. Die ist historisch erklärbar. Da gibt es historisch jede Menge Vorläufer. Das hat sich in unserer Kultur aber sedimentiert. Es ist uns eigentlich gar nicht so bewusst, dass der Blick nach Osten immer ein Blick mit Angst ist. Und wenn man versucht, sich die Geschichte zu erzählen, wieso dieser Blick nach Osten ein angstbelegter ist, dann kommt man auf gewisse Gründe und dann würde man sagen, wie ist das relevant zu der Situation, in der wir heute sind? Sind da Parallelen? Ist das ganz anders? Ist das jetzt eine Art türkische Invasion, wie wir sie einst vor Wien hatten? Ist da das Abendland bedroht oder haben wir eben eine ganz, ganz andere historische Situation? Also ich glaube, vieles, was wir in unserer Sprache und dadurch, dass wir kulturelle Wesen sind, gleichsam mit der Muttermilch einsaugen, da hilft es her, sich bewusst zu machen. Das ist eine Aufgabe für die Geisteswissenschaften an sich, aber auch für die Philosophie. Und im konkreten Fall ist es, glaube ich, besonders schwierig, für die Philosophie relevante Einsätze in der öffentlichen Diskussion zu liefern, weil wir eigentlich kein Erkenntnisproblem haben. Ich würde das fast eine Banalität des Guten nennen, unter der wir leiden. Also jeder weiß, dass die Situation für die Menschen, die zu uns kommen, unerträglich ist. Jeder weiß, dass sie eigentlich ein Menschenanrecht darauf haben, friedlich zu leben, aufgenommen zu werden, Asyl zu finden. Und der Philosoph kann das begründen, das kann aber fast jeder andere Mensch auch begründen. Ich glaube nicht, dass diese Begründungen spezifisch sind. Da muss man jetzt nicht Philosophie studiert haben, da muss man vielleicht nur ein Herz im Leib haben. Und dann wird es aber sehr schwierig, weil die gleiche Erkenntnis natürlich zu der praktischen Einsicht führt, dass es praktische Grenzen der Aufnahme gibt und dass es praktische Grenzen der Umsetzung gibt. Und das würde ich sagen, sind dann Mechanismen, Techniken, Erkenntnisse, bei denen die Philosophen vielleicht sogar eher schweigen sollten, weil man dazu konkretes Fachwissen, Erfahrung mit den Prozessen und auch politisches Wissen haben muss. Da würde ich den Philosophen jetzt nicht eher fragen als irgendjemand anderen.
Du beziehst dich jetzt auf diese Herausforderung, mit diesen Menschen, mit ihnen richtig umzugehen, auch menschlich umzugehen. Hm. Das ist das eine. Das andere ist aber auch, wenn man sich einfach ansieht, Jahr 2015, also die Menschheit hat schon eine jahrhundertelange Tradition, Geschichte, die vom ersten Tag an auch mit unmittelbarer Gewalt zu tun hatte. Jetzt ist es noch nicht so lange her, dass wir zwei Weltkriege auf dieser Welt hatten. Mhm. Und trotzdem im Jahr 2015 haben wir immer noch so einen Zustand auf der Welt, dass man doch letztlich sagen muss, okay, der Mensch als diese hochentwickelte, hochintelligente, angeblich Spezies, ist dann vielleicht doch nicht so intelligent?
Ja, in deiner Frage passieren ja schon viele interessante Dinge. Du sagst im Jahr 2015 und du suggerierst mit dieser Frage, wir sollten doch eigentlich weiter sein, weil wir 2015 haben. Was der Gedanke dahinter ist, es gibt offenbar einen Zeitpfeil, der in die Zukunft führt und den verbinden wir mit Fortschritt. Also implizit ist da eine Fortschrittsunterstellung. Und diese Fortschrittsunterstellung, die ist natürlich ganz typisch für die Aufklärung. Die Idee, dass die Menschheit einen Fortschritt moralisch, rechtlich, gesellschaftlich macht, das ist die Utopie der Aufklärung. Und du sagtest in der gleichen Frage natürlich auch gesagt, wir hatten zwei Weltkriege, was schon anzeigt, dass diese Fortschrittserzählung im 20. Jahrhundert massiv gebrochen wurde, aus verschiedenen Gründen. Auch schon vor den Weltkriegen gab es natürlich Menschen wie Nietzsche beispielsweise, die diese Fortschrittserzählung massiv in Frage gestellt haben, die ihre Voraussetzungen unterminiert haben. Gibt es diesen Satz, wenn es einen Tiefpunkt gäbe, hätten wir ihn längst erreicht, an den ich derzeit sehr oft denken muss. Also die Idee, dass im Jahr 2015 irgendetwas besser sein sollte als im Jahr 1815 oder 1615, die ist an sich gar nicht so plausibel. Man könnte sich vorstellen, dass die Geschichte überhaupt gar keine Fortschrittsgeschichte ist, sondern eine, die vielleicht wie eine Funktion Spitzen und Tiefen hat und dass sich das einfach abwechselt. Oder man hat ein Geschichtsbild eines Kreises beispielsweise, dass man die gleichen Traumata einfach immer wieder durchmacht. Und in dem Sinn würde ich schon sagen, die Anklage an unsere Kultur im Jahre 2015 müsste das doch so sein, die finde ich nicht so plausibel, wie sie klingt, weil ich tatsächlich nicht daran glaube, dass es eine theologische Entwicklung der Geschichte der Menschheit auf etwas Gutes gibt. Die ist möglich, es ist eine Offenheit, es hat aber nicht diese List der Vernunft, diese hegelianische Erzählung, dass da irgendetwas sich finalisiert oder zu sich kommt. Und dann wird es schon interessant, weil dann hat man nämlich auch keine Sicherheiten mehr. Dann gibt es eher einen alltäglichen Kampf um die Errungenschaften, die da sind. Und die sind in der Tat in diesem Land erheblich. Ich glaube, wir leben tatsächlich auf einem weltgeschichtlichen Plateau. Es dürfte schwer sein, Menschen zu finden, die jemals auf diesem Planeten existiert haben, denen es so gut geht wie uns jetzt hier. Und ich glaube, eine Grundangst, die vielleicht sogar benennbar ist, ist, dass wir tatsächlich auf einem Plateau in diesem Sinne sind und dass dieses Plateau nicht zu halten ist. Und da wäre eine Diskussion anzusetzen, aus meiner Sicht. Aber zu sagen, wir müssten doch jetzt an dem Punkt sein, dass das erreicht ist, das entspricht zum Beispiel nicht dem Menschenbild, das ich habe. Und auch die ganze Moralisierung der Situation, die ja gerade in Deutschland immer sehr nahe liegt, sozusagen die Schuld mit der Verantwortung zu koppeln, das, was angetan wurde, mit dem, was man Gutes tun muss, das kommt mir jetzt gerade in der Situation auch zumindest janusgesichtig oder ambivalent vor. Allein schon die Frage, wer als Schuld an diesen Flüchtlingen ist, ja, und welche Verantwortung wir in diesem Prozess haben, gibt es natürlich große Erzählungen. Man kann sagen, das ist, wenn Sie jetzt so einen Globalisierungstheoretiker wie Manuel Wallenstein haben, dann sagt er, naja, okay, das ist einfach eine Folge des globalen Kapitalismus der letzten 250 Jahre und jetzt kommen die Chickens come home to roost. Das geht eben nicht, ohne dass das passiert. Und damit hat man implizit schon gesagt, wer daran schuld ist, nämlich die Amerikaner und ein bisschen wir. Und deswegen müssen wir die jetzt auch aufnehmen. Ich würde mich sehr schwer tun, damit das so einen öffentlichen Diskurs einzuführen, obwohl man das von der Linken gerade sehr oft hört. Ich glaube zum Beispiel, dass sowas motivational vollkommen unproduktiv ist. Wenn man den Leuten sagt, hör mal, ihr habt jetzt 250 Jahre ausgebeutet, deswegen müsst ihr die Syrer nehmen. Sowas würde ich im öffentlichen Diskurs nicht nur für faktisch fragwürdig, sondern auch für einfach taktisch falsch halten. Da gefällt mir das, was Frau Merkel tatsächlich sehr geschickt tut, in meinen Augen viel besser, dass sie einfach sagt, wir schaffen das. Also eine Atmosphäre zu schaffen, die aus Angst Möglichkeiten werden lässt. Und in dem Sinn habe ich das Gefühl, dass wir eigentlich eine Regierung haben, die sich in dieser sehr kritischen Situation im Moment sehr ehrenvoll und sogar geschickt verhält.
Mhm. Jetzt hast du ja gesagt, uns geht es sehr gut. Kann man sich das denn vor sich rechtfertigen, dass man hier so ein relativ unbeschwertes Leben führt? Ist das drin sozusagen heutzutage? Darf man das?
Jetzt mal sagen mit einem philosophischen Terminus gesprochen, das, was Heidegger Geworfenheit nennt. Niemand wird gefragt, wann, wie und unter welchen Umständen er geboren wird. Es ist immer ein Neuanfang, den man selbst nicht zu verantworten hat. Und diese Geworfenheit, glaube ich, ist eine Antwort auf die Frage, ob man sich schuldig fühlen muss oder ob damit eine spezifische Verantwortung verbunden ist. Ich würde zunächst mal sagen, der Gedanke, dass ich mich irgendwie schuldig fühlen muss, dass ich jetzt dieses Leben lebe und nicht 1612 geboren bin und mit 12-Jähriger als Blinddarm gestorben wäre, was für mich eine rational einholbare Möglichkeit ist, ich glaube, der ist falsch. Man muss diese Geworfenheit ernst nehmen, weil sie auch mit Kontingenz, Unverfügbarkeit und mit Offenheit zu tun hat. Gerade dieser Gedanke der Geworfenheit wird zum Beispiel bei Hannah Arendt dann politisch fruchtbar gemacht, im Sinne einer Natalität, dass jeder Mensch einen Neuanfang hat, dass jeder Mensch neu auf die Welt kommt und eine neue Chance in den spezifischen Konstellationen bekommt. Also diese Tendenz, über historische Schuld und mich selbst schuldig zu finden, gerade nur weil ich in eine Konstellation hineingeboren wurde, die finde ich philosophisch tatsächlich auch fragwürdig. Aber sie ist natürlich aus einer deutschen Perspektive besonders schwierig abzuweisen, weil jeder weiß, wenn ich 1972 als Deutscher auf die Welt komme, dann kann ich natürlich nicht so tun, als ob ich aufgrund meiner nationalen Zugehörigkeit irgendwie ein Blank Sheet kriege, eine blanke Seite. Es gibt Verantwortung in die Geschichte. Aber man sollte sehr vorsichtig sein, Individuen mit Dingen zu belasten, für die sie faktisch nichts können.
Jetzt beschäftigt sich die Philosophie ja auch viel mit dem Glück. Wie führt man ein glückliches Leben oder ein gutes Leben? Mhm. Aber jetzt gehen wir mal vom glücklichen Leben aus. Muss man sich da abschotten, um das glückliche Leben haben zu können?
Also eine grundphilosophische Frage ist ja, ob ein Leben, das kein gutes Leben, überhaupt ein glückliches Leben sein kann. Und die sokratische Antwort darauf ist nein. Die Leute, die moralisch kein gutes Leben führen, glauben zwar glücklich zu sein, sind es aber faktisch nicht. Und man kann ihnen auch zeigen, warum das nicht so ist, nämlich in einem Gespräch. Also es gibt in der Philosophie ganz früh die Kopplung eines moralischen Daseins mit einem Dasein, das ich glücklich nennen darf. Und ich würde sagen, da ist auch irgendwie was dran. Genauso wie dann später zum Beispiel John Stuart Mill sagt, er ist lieber ein unglücklicher Sokrates als ein glückliches Schwein. Was ganz einfach heißt, dass die Erkenntnis und die Fähigkeit zu denken, die ist vielleicht nicht glücksverbürgend, aber sie bietet einen qualitativen Vorsprung zu den Menschen, die das entweder nicht können oder nicht wollen, oder zu anderen Wesen, die das nicht können. Und jeder, der mal nachgedacht hat, glaube ich, der sagt auch, ja, das stimmt. Ich bin lieber ein unglücklicher Sokrates als ein glückliches Schwein. Und ich denke, wir können unter Schweine eben auch schweinische Menschen mitdenken. Und eine große Herausforderung der Philosophie, und vielleicht ist das tatsächlich ihre Kernherausforderung, ist, sich dieser moralischen Dimension der Existenz bewusst zu sein und nicht über ihr zu verzweifeln. Und das war schon immer sehr schwierig. Wir denken ja immer, wir haben hier die größten Probleme der Welt vor uns. Ich würde nicht sagen, dass das historisch zu irgendeinem Zeitpunkt wahrscheinlich für Menschen anders war. Das Leid war immer präsent, die Ungerechtigkeit war immer präsent. Die Ausgesetztheit mit Krankheit und blanken Ungerechtigkeiten, die eine Krebserkrankung der eigenen Frau bedeuten, wenn man zwei kleine Kinder hat, das ist etwas, was einen immer betrifft. Und da macht die Philosophie ganz verschiedene, sagen wir mal, Lebensbewältigungsangebote. Eines zum Beispiel ist die Ataraxie, die Stoa, dass man eine Form von Seelenruhe sucht. Die Faustregel ist dann, dass man sich auf das konzentriert, was man selbst beeinflussen kann und sich um den Rest nicht besorgt. Das ist sehr edel, sehr nobel, Klappt erstens meistens nicht und zweitens ist es auch völlig unklar, gerade in unserer Welt, wofür man eigentlich verantwortlich ist und wofür nicht. Also die Seelenruhe ist ein Angebot, die moralische Reinheit ist ein anderes. Also das kantische Modell ist, dass man sich das Glück nicht garantieren lassen kann, dass man sich aber so verhalten kann, dass man glückswürdig wäre. Das heißt, wenn das Glück kommt, dann habe ich es auch verdient. Und der moralische Imperativ ist eben, sagen wir, der kategorische Imperativ ist die Idee, dass ich mich so verhalte, dass wenn das Glück irgendwann kommt, dann bin ich des Glückes würdig, aber ich verhalte mich nicht so, um glücklich, damit ich glücklich werde, sondern ich bin ein Mensch, der glücksfähig ist in dem Sinne, dass niemand sagen könnte, er hatte das nicht verdient. So soll ich mich verhalten. Und eine weitere große Therapie der Philosophie besteht einfach darin, dass man sagt, das Leben besteht gar nicht in Glück. Und Glück ist überhaupt gar kein Wert, der besonders wichtig wäre. Man könnte auch sagen, Ehre ist ein Wert. Ja? Ich will ein ehrenvolles Leben. Das ist jetzt in unserer Kultur nicht so stark. Oder man kann auch sagen, nein, ich hab Selbstvervollkommnung ist ein Glück. Ich habe gewisse Fähigkeiten, die ich vervollkommnen müsste. Die müssen mich nicht glücklich machen. Vielleicht sind Pianisten oder Mario Götze, die sind nicht so wahnsinnig glücklich, aber sie führen die spezielle Fähigkeit, die sie haben, zu einer Vervollkommnung. Auch das kann ein absolutes Ziel sein. Also, ohne das zu verfasern, die Philosophie macht ganz verschiedene Glücksangebote, von der Seelenruhe bis zur Perfektionierung. Und es gibt natürlich auch, glaube ich, sehr wichtige philosophische Strömungen, die eigentlich davon wegkommen, dass das Ziel des Lebens Glück ist. Und die sind mir sogar sympathisch. Mhm. Ich glaube, dass dieser Fetisch des Glückes und die Bücher in Philosophie, wenn sie da, so ist die Formel zum Glück, so werden sie glücklich, die verkaufen sich wahnsinnig gut. Es ist auch ein starker kultureller Drang dahin. Aber wenn Sie mich jetzt selbst fragen, will ich ein glückliches Leben, dann haben wir erstens das Glück noch nicht gesagt und eigentlich glaube ich nicht, dass Glück das Ziel meines Lebens ist. Das ist nicht das, wovon ich glaube, dass es meine Existenz wirklich, dass sich meine Existenz darum dreht.
Wenn man dieses Glücksangebot Seelenruhe nimmt, das angewendet jetzt auf die aktuelle Situation, würde dann beispielsweise bedeuten, ich spende bei einer Flüchtlingsunterkunft, weil das im Rahmen meiner Möglichkeiten ist, aber ich zerbreche mir nicht den Kopf darüber, wie die Situation in Syrien ist, weil ich weiß, dass ich daran nichts ändern kann.
Also da ist es sicher eine tätige Seelenruhe. Also es ist jetzt nicht so, ich gehe in mein Haus und mache die Rollläden runter und das wird schon. Das hat sicher was mit einer Zuwendung zum anderen zu tun und auch eine Sorge um das Selbst, also im Sinne einer Selbstbeobachtung. Die Stoa, ähnlich wie der Buddhismus, hat es auch eine Tugend der Selbstbeobachtung. Da führt man zum Beispiel Buch über die eigenen Gedanken, versucht sich jeden Tag 10 Minuten zu sammeln, um zu sehen, was man einen bedrückt hat und was nicht. Aber sicher wäre es in der Stoa ein Ratschlag an mich, nicht morgens aufzustehen und zu fragen, was passiert eigentlich, wenn jetzt noch 2 Jahre lang jeden Tag 10.000 Flüchtlinge kommen. Was passiert dann mit unserer Gesellschaft? Was passiert dann mit dem Asylrecht? Werden die Gesetze nicht einfach geändert? Weil die Gesetze hängen ja nicht in einem platonischen Himmel. Es gibt Belastungsgrenzen der Gesellschaft und ich denke nicht, dass wenn dieser Zustrom in der Massivität, in dem wir ihn jetzt Anfang September 2015 erleben, der ist, wie man so sagt, glaube ich, nicht nachhaltig bewältigbar. Und da kann man schon verzweifeln. Und ich spüre diese Verzweiflung in fast jedem Gespräch, dass ich spüre, einerseits ist es klar, dass diese Menschen Anspruch haben. Andererseits ist es klar, dass wenn 5 Millionen Menschen auf der Flucht sind, allein aus Syrien, dass es dieses Land und vielleicht auch nicht mal dieser Kontinent, dass auf dem Niveau, auf dem er jetzt lebt, mit den sozialen Privilegien, mit den sozialen Leistungen, da gibt es Grenzen. Und man weiß buchstäblich nicht, zumindest weiß ich es nicht, was die Konsequenz aus dieser Einsicht ist, langfristig. Weil man, und das ist ja auch etwas, was mich zumindest bedrückt, es ist ja nicht das Ende einer Entwicklung, das wir gerade erleben, sondern den Anfang. Und ich glaube, niemand hat derzeit eine konkrete Vorstellung davon, was geschehen sollte, wenn diese Vermutung richtig ist, wenn das nicht das Ende oder die Spitze einer Entwicklung ist, sondern erst der Anfang.
Darauf deutet einiges hin. Es werden Verteilungskonflikte prognostiziert für die Zukunft, auch im Zusammenhang mit dem Klimawandel, wenn Menschen gezwungen sind, ihre Heimat zu verlassen, weil sie geflutet ist, weil sie unter Wasser steht. Der Kampf ums Wasser auch als Nahrungsmittel ist ein großes Thema der Zukunft. Die Solidarität, die man jetzt in der aktuellen Situation spürt, wird dann auf eine harte Probe gestellt. Gibt es da in der Philosophie Ansätze, wie man dem begegnet?
Also natürlich, wenn wir sagen Verteilungsgerechtigkeit oder Solidarität oder Freiheit oder Grundbedürfnisse, ja, das sind ja alles Begriffe, die wir verwenden und ein Kerngeschäft der Philosophie besteht in der Begriffsklärung. Versuch zu klären, was wir mit diesen Begriffen meinen. Zum Beispiel gibt es ganz verschiedene Theorien der Gerechtigkeit. Und je nachdem, welche Theorie der Gerechtigkeit man entwickelt, ergeben sich auch ganz konkret verschiedene praktische Konsequenzen. Also die beeinflussreichste Theorie der Gerechtigkeit im 20. Jahrhundert ist John Rawls. Da geht es auch ganz stark um Verteilungsgerechtigkeit. Werden Gedankenexperimente unternommen, die im Prinzip darauf hinauslaufen, was würde ich für eine faire Verteilung halten, wenn ich nicht wüsste, was meine Position in der Gesellschaft ist? Mhm. Also alle Menschen kommen zusammen und dann gibt es einen Schleier des Unwissens, Wheel of Ignorance, wie Rawls das nennt, und dann unterhalten sich diese Personen, von denen niemand weiß, wie viel er hat und woher er kommt und was er weiß, darüber, wie eine gerechte Verteilung der Güter in dieser Gesellschaft aussehe. Das eine, was man sicher sagen kann, ist, wenn das politisch implementiert würde, sähe unsere Gesellschaft ganz anders aus. Sie wäre wirklich im eminenten Sinne wahrscheinlich gerechter. Und so ist es mit Solidarität und anderen Dingen auch. Also ich will nicht zu stark betonen, dass die Philosophie Begriffserklärung ist, weil es dann immer den Anschein hat, dass sie nicht praktisch wird. Ich würde eher betonen, und das ist mir ein Satz, der mir sehr, sehr wichtig ist in der Philosophie von Charles Sanders Peirce, dass Wörter und Menschen einander erziehen. Und in dem Maße, in dem wir Klarheit über unsere Worte haben, handeln wir auch anders, weil Worte sind Handlungsanweisungen für die Zukunft. Und die Philosophie, so wie ich sie sehe, wie ich sie auch im Magazin und in vielem anderen, was ich tue, betreiben will, ist im Prinzip ein Drängen nach Selbsttransparenz im Umgang mit den Begriffen, die unser Leben leiten. Und wenn ich da eine große Klarheit habe, dann ist die Hoffnung, dass ich auch eine größere Klarheit über mich selbst, über den Umgang mit meinen Menschen und auch als politisches Wesen habe. Also die Begriffsklärung ist kein leeres, kein Glasperlenspiel, sondern alles, was wir tun und unser ganzes Handeln, unsere Wahrnehmung ist durch Begriffe geleitet. Und es ist gut, sich darüber zu verständigen, was diese Begriffe bedeuten. Und Philosophie ist auch und vor allem das.
Das muss ja dann auch jeden erreichen, ne? Politiker vielleicht, die sich sehr viel mit Begriffen herumschlagen und die sehr viel reden und denen man ja zuhört, da müssen die Begriffe dann stimmen. Aber eigentlich müsste das ja jeden Einzelnen erreichen, damit der mit den richtigen Begriffen dann hantiert auch. Ist das möglich?
Ja, das ist so die Grundperplexität des Philosophierenden. Warum macht das eigentlich nicht jeder? Ja? Das ist was man nicht so richtig verstehen kann. Ich habe mal ein Buch geschrieben, das heißt Kleine Menschen, große Fragen. Das geht darum, das sind 20 Fragen, die meine Tochter mir gestellt hat, als sie 5 Jahre alt war und die alle metaphysische Fragen sind. Also zum Beispiel, wo ist Opa jetzt, nachdem Opa gestorben war? Eine wahnsinnig gute Frage, auf die ich natürlich keine Antwort habe, auch jetzt noch nicht. Was das Faszinierende ist, dass Menschen in einem gewissen Stadium ihrer Entwicklung wiederholt mit 5, mit 15 diese Fragen stellen und dann diese Fragen ablegen, als ob sie eine Antwort enthalten hätten. Haben sie aber gar nicht. Sie haben einfach nur vergessen, wie wichtig diese Fragen waren. Und so würde ich sozusagen den Philosophen als jemanden beschreiben, der irgendwie einen Weg gefunden hat, die Wichtigkeit dieser Fragen für sich selbst wachzuhalten und sie gleichsam stellvertretend für all die anderen, die sie an die Seite getrennt haben, weiter zu bearbeiten. Das wirkt jetzt auch so elitär. Ich meine, wenn man jetzt 8 Stunden am Fließband arbeitet und dergleichen, ja, dann muss man natürlich, da kann man nicht abends Heidegger lesen und dann sich wahnsinnig vertiefen. Das ist klar, aber die eigentlich philosophischen Fragen, von denen würde ich schon sagen, dass sie sich jeder Mensch stellt und dass sie auch jeder Mensch diskutiert. Und Philosophen tun eigentlich nichts anderes, als dafür zu sorgen, dass diese Fragen nicht versanden, sondern auf einem Niveau geführt werden, wo man dann alle sagen kann, jetzt habe ich was gesehen, gedacht, gehört, was ich davor nicht gedacht habe. Ich vergleiche das tatsächlich immer oft mit dem Kinderspiel, ich sehe was, was du nicht siehst, nur dass man es halt mit sich selbst spielt. Ja? Also immer, wenn ich den Effekt habe, so habe ich es eigentlich noch nicht gesehen, dann ist philosophisch was passiert in meinen Augen.
Du sagtest jetzt, man vergisst die Wichtigkeit, die Bedeutung dieser Fragen. Ist es nicht vielleicht auch so, dass man mit zunehmendem Alter akzeptiert, dass es keine schlüssigen, keine befriedigenden Antworten gibt und dann diese Fragen einfach nicht mehr stellt?
Ich glaube, die Alternative, die du jetzt auslegst, ist ununterscheidbar von Zynismus. Und Zynismus ist der Krebs der Existenz. Mhm. Also in dem Moment, in dem man das Gefühl hat, dass die Fragen, die einen selbst angehen, für einen selbst nicht mehr behandelbar werden, ich finde, das ist nichts anderes als zu sagen, man hat sich als Person aufgegeben. Und auch, sagen Sie, sich selbst für andere aufgegeben. Und ich will gar nicht bestreiten, dass das eine ganz große Verführung ist und dass das generell passiert. Aber daraus würde auch folgen, dass die meisten Menschen, und das ist eine Figur, die Sie überall in der Philosophie finden, ja eigentlich gar nicht wach sind, eigentlich gar nicht da sind, eigentlich nicht sie selbst sind. Also Nietzsche spricht von den Schlafwandlern, dass die meisten Menschen sozusagen durch ihr Leben wandern, als ob sie schlafen würden, weil sie nie den Mut besessen haben, den Fragen, die sie eigentlich angehen, nachzugehen. Oder das platonische Höhlengleichnis, das ist nichts anderes als die Idee von Menschen, die etwas und sich selbst mit der Wirklichkeit verwechseln, was es eigentlich nicht ist. Mhm. Also die Idee, dass die meisten Menschen in einem Zustand sind, in dem sie eigentlich geweckt werden müssten, das ist ein Bild, das in der Philosophie, das die ganze Geschichte der Philosophie durchzieht. Und das macht Philosophen natürlich wahnsinnig unangenehm, weil das Gefühl, das entsteht, wenn man Menschen sagt, so, du bist noch gar nicht du selbst, du weißt noch gar nicht, in welcher Welt du lebst, ist Ressentiment. Das ist eine Kränkung. Das hören Menschen nicht gern. Der Fall Sokrates zeigt uns ja, was mit Menschen passiert, die besonders hartleibig sind, was diese Zeigehandlung angeht. Die werden dann nämlich letztlich gelyncht oder umgebracht oder von der Gemeinschaft verstoßen. Gängiges Philosophenschicksal. Man muss also pädagogisch, glaube ich, das so angehen, dass sozusagen diese Ressentiment, diese Kränkung, die immer mit der Philosophie verbunden ist, weil einer einem anderen etwas sagt, dass er etwas noch nicht weiß, was ihn eigentlich angehen müsste. Und zu sagen, du, das ist die wichtigste Frage deines Lebens und ich habe mich damit beschäftigt und du nicht, ich stelle mal wieder fest, was für eine unglaubliche Kränkung, was für eine Kränkungshandlung das ist. Und das ist, glaube ich, eine Grundschwierigkeit in der Philosophie, vor allem deswegen, weil jeder Mensch im Grunde weiß, dass diese Fragen für ihn selbst wichtig sind. Deswegen findet man auch nie Menschen, die sagen, ich interessiere mich nicht für Philosophie. Die sagen, es ist mir zu schwierig, ist mir zu abgehoben. Aber wenn man so 3-4 Fragen stellt, dann würde niemand sagen, dass das keine interessante Frage ist. Das traut sich niemand. Ich glaube, auch weil es im Herzen niemand glaubt.
Um meine Kränkung jetzt direkt mal aufzuarbeiten, die du angerichtet hast. Dennoch denke ich, dass es ja auch Fragen gibt, von denen wir wissen, dass wir natürlich darüber reden können, aber sie nicht werden beantworten können. Also sagen wir, Fragen zu mir selbst, zu meinem Umfeld, auch philosophisch, kann ich natürlich stellen, die bringen mir vielleicht was. Beispielsweise, was passiert mit Verstorbenen? Das ist eine Frage, die wir wahrscheinlich nicht beantworten können. Es ist dann ja vielleicht auch nicht nur ein Versperren, sondern einfach eine Akzeptanz, dass man sich mit Fragen, die zu lösen nicht möglich sind, nicht länger aufhält.
Klar, also ich meine, der klassische Ort der Philosophie, an dem das Ziehen einer Grenze von vernünftigen Beantwortungen als Therapie angeboten wird, das ist die Kritik der reinen Vernunft. Das fängt mit den ersten 2 Sätzen an. Der Mensch steht in der Situation, dass er sich Fragen stellen muss, die er nicht beantworten kann. Und die Kritik der reinen Vernunft ist nichts anderes als der Versuch, klarzumachen, weshalb gerade die Fragen, die uns besonders angehen, nämlich bin ich frei, ist meine Seele unsterblich, gibt es Gott, was soll ich tun, dass diese Fragen vernunftsmäßig keine Antwort erhalten können. Der Trick, den Kant aber anbietet, und ich glaube, dass es nach wie vor ein sehr, sehr guter Trick ist, dass es dennoch nicht sinnlos ist, sich diesen Fragen zu stellen. Weil der konzentrierte Versuch, sich diesen Fragen zu stellen, bedeutet nichts anderes als die Erschließung der Welt, in der wir leben. Das heißt, dass eine Frage nicht beantwortbar ist, ist noch kein guter Grund, ihr nicht nachzugehen. Sondern ganz im Gegenteil, diese Fragen sind jetzt für Kant gesprochen Leitfragen, regulative Fragen. Sie geben einen Horizont möglichen Handelns vor. Man kann dann sagen, als ob, tun wir doch mal als ob es Gott existiert. Tu mir mal so, als ob meine Seele unsterblich wäre und dann verhalte ich mich so, dass ich glückswürdig wäre, wenn ich unsterblich wäre. Ja? Also einerseits ist es vollkommen richtig, ein Kerngeschäft der Philosophie von Hume bis Kant bis Wittgenstein ist zu sagen, wir müssen auch sehen, welche Fragen nicht vernünftig beantwortbar sind. Es gibt dann aber sehr wenige Philosophen, die sagen, deswegen sollten wir die Fragen nicht mehr stellen, sondern wir sollten einen produktiveren Umgang mit der drängenden mit dem drängenden Impuls dieser Fragen finden. Und ich glaube, die Kantsche Lösung ist nach wie vor eine ganz, ganz brillante Lösung. Und man würde sich natürlich wünschen, und das führt unbedingt auch auf unser Eingangsthema. Ich meine, wir reden da auch von Kultur und von ganzen Kulturkreisen, in dem der Gedanke, dass sich die Existenz Gottes nicht beweisen lässt, an sich schon als Gedanke verboten ist. Ja? Also die Idee, dass es Gott nicht geben könnte die kantische Impetus, dass wir nicht wissen können, ob Gott existiert, und zwar kein Mensch, kein endliches Wesen, das ist so eine unglaubliche kulturelle Errungenschaft, die wir jeden Tag genießen, mit der wahnsinnig viel verbunden ist in meinen Augen, die ganz andere Kulturkreise in dieser Weise gar nicht vollzogen haben. Und da würde ich eben denken, allein schon an diesem kantischen Beispiel sieht man, was so ein philosophischer Antwortversuch für eine Kultur bedeuten kann. Und ich glaube, gerade in Bezug auf die Existenz Gottes, es ist fast unüberschätzbar, was Kant und Hume getan haben und wie sie unsere Kultur damit beeinflusst haben, welche Freiräume sie geschaffen haben.
Vieles, wenn man sich mit Philosophie beschäftigt, klingt ja schon so ein bisschen ich-bezogen. Ne? Also es geht darum, man stellt sich selbst die Fragen und kann die für sich vielleicht beantworten, aber das hat ja dann, sagst du auch, Auswirkungen auf, also darauf, wie man die Welt sieht und auf die anderen Menschen auch, ne? Oder? Also diese Sache mit Gott ist natürlich, sagst du, hat Auswirkungen auf die ganze Kultur, aber ja, was bringen diese Beantwortungen der Fragen auch für das Zusammenleben mit anderen?
Also die Philosophie hat ja nicht nur, ist keine Ich-Wissenschaft. Also es gibt einen starken Ich-Drang in der Philosophie, der ist in der modernen Philosophie mit Descartes noch sehr viel stärker geworden, weil es da eine Tendenz gab, die ganze Welt im Ich zu verankern mit diesem Spruch. Ich denke, also bin ich. Da wurde das Subjekt wahnsinnig wichtig. Aber große und weite Teile der Philosophie, zum Beispiel die Sozialphilosophie, die politische Philosophie, die Ethik, die haben, wenn sie mit mir zu tun haben, immer nur mit mir zu tun als Wesen, das mit anderen zu tun hat. Also, dass das philosophische Denken ein Ich-Denken ist, das stimmt eigentlich gar nicht. Es gibt immer drei Vektoren, würde ich sagen, die klassisch-philosophisch präsent sind. Das ist der Selbstbezug, das ist der Realitätsbezug im Grunde zur Außenwelt und das ist der Bezug zum anderen. Und fast alles philosophische Fragen ist in diesen drei Vektoren. Der andere, die Welt, ich. Und dann spannt sich ein Dreieck auf, dass unsere Welt ist, ja, also das ist unsere Welt. Du, der Baum und ich, und das Wissen, dass ein Baum natürlich nicht nur ein Baum ist, sondern wahnsinnig viel dazugehört, dass da überhaupt ein Baum ist und dass ich ihn als Baum sehe und dass ich ihn Baum nennen kann, der ganze Kladderadatsch, das ist unsere Welt. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt eine Antwort auf deine Frage ist, aber ich würde schon zunächst mal sagen, wer glaubt, dass es in der Philosophie ums Ich geht, der muss nochmal neu anfangen.
Apropos anfangen, wenn ich jetzt mich mit diesen Fragen beschäftigen will, wo fange ich denn da an und wie fange ich da ganz praktisch an? Dann setze ich mich hin mit einem Zettel und überlege mir, was ist die wichtigste Frage jetzt und mache mir dann Stichpunkte.
Also es gibt sozusagen jetzt ganz praktische Hinweise, wo man kann Volkshochschule nehmen, Volkshochschulkurs nehmen, man kann Bücher empfehlen, die wirklich gute Einführungen in die Philosophie sind. Denn die philosophieinterne Frage ist auch schon immer die Frage, es ist ein bisschen die Frage, wer erzieht die Erzieher? Ja? Wo kommt der Weise her, der mir den Weg in etwas zeigt, was ich alleine nicht finden würde? Und der klassisch-philosophische Gedanke darin, dass man dafür einen Freund braucht. Ein Freund, das heißt eine zugewandte Stimme. Das sind oftmals ältere Menschen und die meisten Menschen, die ich kenne, die Philosophie betreiben, haben irgendwann in einer sensiblen Phase ihres Lebens einen Freund gefunden, der ihnen gezeigt hat, wie man mit diesen Fragen umgehen kann. Weil diese Fragen sind ja so schwierig, dass sie einen zum Verzweifeln bringen. Bei Wittgenstein sagt, diese Fragen sind so schwierig, dass man am Ende nur noch einen unkontrollierten Laut ausstoßen möchte. Ja? Und das passiert sehr schnell. Wow, das ist alles kompliziert. Das müssen andere machen. Wenn ihr denkt nur an die platonischen Dialoge, ja. Sokrates ist dieser Freund für seine jungen Schüler. Nietzsche ist dieser Freund für Schopenhauer. Die philosophischen Untersuchungen von Wittgenstein sind Dialoge zwischen einem jungen Menschen und einem älteren Menschen, die eigentlich freundschaftlich zeigen, warum der Junge noch nicht richtig denkt. Also meine Antwort ist, der beste Weg in die Philosophie ist ein dialogischer und er erfolgt über einen Freund oder eben einen Lehrer. Also ich glaube, es gibt keinen besseren Weg in die Philosophie als das Gespräch. Und das ist im begünstigsten Fall eben ein Gespräch mit einem Menschen, der einem zugewandt ist und in der Behandlung dieser Fragen weiter als man selbst. Daneben gibt es noch Kurse, Bücher und Universitäten. Das ist auch irgendwie alles hilfreich, aber der Königsweg ist, glaube ich, das Gespräch.
Mhm. Du hattest vorhin angesprochen, diesen Vergleich Sokrates und Schwein.
Ja.
Jetzt muss man ja ganz klar sagen, im Prinzip, wer sich für das Schwein entscheidet, das ist ja nicht zwangsläufig eine bewusste Entscheidung, sondern es gibt ja Leute beispielsweise, die keine Zeitung lesen, die Nachrichten nicht verfolgen, einfach weil es sie nicht interessiert, weil sie es irgendwie in ihren Tag nicht integrieren und die auch vom Schrecken dieser Welt nicht so viel mitbekommen dadurch, die also so ein bisschen unbeleckt sind. Jetzt kann man sagen, uninformiert, unaufgeklärt, das geht gar nicht, aber führen diese Menschen nicht ein unbeschwerteres Leben?
Ja, dann würde man mit Sokrates fragen, ein unbefragtes Leben ist eben kein gutes Leben. Und ein unbeschwertes Leben ist in diesem Sinne eben auch noch kein gutes Leben. Ja. Ich weiß nicht, ob ihr den Film Truman Show kennt. Ja. Das ist ein sehr unbeschwertes Leben unter den Voraussetzungen, dass die Bedingungen dieses Lebens für denjenigen, der es lebt, nicht transparent sind. Mhm. Und Truman in diesem Film akzeptiert das irgendwann nicht mehr. Er hat einen ganz, ganz philosophischen Impetus. Er will wissen, was die Bedingungen der Möglichkeit seiner Existenz sind. Weil er glaubt, dass das so kein gutes Leben ist, obwohl ihm ja gar nichts fehlt. Die Nadel, der Piekser, der kleine Zwacker, den die Philosophie machen will, ist eigentlich dieser Truman-Zwacker. Du führst noch kein gutes Leben, wenn du dich diesen Fragen nicht stellst. Du führst ein flaches Leben. Man kann niemanden dazu zwingen, niemanden dazu verpflichten, und das würde man ja auch nicht tun. Meine Erfahrung ist aber, dass der Impuls, diesen Fragen nachzugehen, der ist, wenn überhaupt, ist er Bequemlichkeit. Mhm. Und es ist ein bisschen auch eine Angst vor dem, was das für das eigene Leben bedeuten würde. Aber diejenigen, die den Schritt machen, bereuen ihn eigentlich nicht. Die würden nicht mehr zurück wollen.
Aber man kann natürlich schon auch so ein bisschen fatalistisch den Eindruck gewinnen, dass ein Großteil der Gesellschaft aber so angelegt ist, bequem und auch sich da so eine Wohlfühlecke eingerichtet hat. Konsumgesellschaft ist auch immer so ein Schlagbegriff, der dann kommt. Mhm. So, verzweifelt der Philosoph da oder ist das eine Herausforderung für ihn? Wie kommt man denn an solche Leute ran?
Ja, der Verblendungszusammenhang, ja. Wie das in der kritischen Theorie heißt. Natürlich gibt es sozusagen immer die Vermutung, und eigentlich ist es interessant, wie das kommt, weil die Philosophen denken, es müsste jeder tun, es tut aber nicht jeder, also muss irgendwie was schiefgelaufen sein oder irgendeine große Macht muss dafür sorgen, dass das die ganze Zeit nicht passiert. Ja? Also bei Adorno und Horkheimer ist es sozusagen der Technokapitalismus, der die Leute permanent vom Wesentlichen ablenkt, ja? Um sie unmündig zu machen, damit sie besser konsumieren, damit der Kapitalismus besser läuft. Also das ist jetzt sehr grob, aber das ist der Kerngedanke. Das ist jetzt ein Gedanke, der mir in gewisser Weise sehr entmündigend ist. Der hat auch was sehr Antidemokratisches, das kann man, glaube ich, gar nicht genug betonen. Ich verzweifle eigentlich im Angesicht des Lebens, das wir hier haben, ich versuche dem zu widerstehen. Und ich führe genug Gespräche und sehe auch genug Menschen, von denen ich mir einfach nur denke, was Wundervolles zu tun. Das ist vielleicht ganz trivial. Ich hatte einen Hundeunfall. Mein Hund hat mir einen Finger abgebissen. Und dann hatte ich ein Gespräch mit einem Hundetrainer. Und dieser Hundetrainer war also geschworen, glaube ich, der klügste, weiseste, intelligenteste Mensch, mit dem ich zumindest in diesem Jahr gesprochen habe. Ein unglaublich kluger, weiser Mann. Und ich glaube, dass man, also gerade als Philosoph, der immer so einen elitären, abgehobenen, man muss wirklich in die Praxisecken gehen und mit den Menschen sprechen. Da findet man unfassbare Dinge. Und auch das ist übrigens ein altes biblisches und philosophisches Bild, dass man mit einer Laterne, Diogenes geht mit einer Laterne in Athen in die Ecken und sucht einen gerechten Menschen. Das heißt, er geht in alle Bereiche und er sucht diesen gerechten Menschen. Und das ist eine ganz tolle Bewegung. Und ich glaube, wer diese Bewegung ausführt, der findet wenig Grund zum Verzweifeln.
Du sagtest trotzdem eben, du versuchst dem zu widerstehen. Das heißt, bist aber auch manchmal kurz davor.
Klar. Ich kann jetzt gerade ein Beispiel nennen. Ich war jetzt gerade auf dem Fitness-Stepper in meinem Studio und dann habe ich RTL 2 gesehen. Ich weiß nicht, ob diese Sendung 330 Berlin kennt. Das ist so eine gestellte Soap-Opera über das Leben junger Menschen in Berlin. Das gibt es auch für Köln. Und klar wird da Subjektivität präsentiert und durch die Präsentation auch erzeugt. Da möchte man wirklich denken, das sollte man eigentlich verbieten. So was kann nicht sein, das ist irgendwie Gewalt an den Menschen, die das schauen. Das ist zum Verzweifeln. Und wenn man dann noch die Einschaltquoten dieser Dinge, das ist auch zum Verzweifeln. Es gibt natürlich wahnsinnig viel. Aber ich denke, es ist Choran und Beckett und viele andere würden sagen, ich finde, es ist eigentlich Philosophenpflicht, nicht zu verzweifeln. Mhm.
Aber RTL 2, genauso wie Konsum oder auch, du bist sehr Fußball interessiert, bist im Besitz von einer DFB-Trainerlizenz, also auch Fußball-Bundesliga, die Stadien sind voll. Das sind ja alles Formen von Eskapismus. Ich suche mir eine Ablenkung, zumindest zeitlich begrenzt, vergesse ich mal alles Leid der Welt. Welche Rolle spielt Eskapismus in unserer heutigen Zeit?
Das Wort Eskapismus legt immer den Gedanken nahe, dass man schon wüsste, was wesentlich ist und dass man von dem davonläuft. Mhm. Jetzt zum Beispiel in den Fußball gesprochen. Ich will jetzt gar nicht so den Teufelsadvokaten spielen, aber die Tatsache, dass Menschen spielen und dieses Spielen für etwas Zentrales in ihrer Existenz halten, begrüße ich unbedingt. Mhm. Man muss auch nur Menschenaffen sehen, wie viel Zeit die zum Beispiel aufs Spielen verwenden. Also das Spielen ist vielleicht gar keine, das ist ein Grund des Daseins. Mhm. Ja? Es gibt gar nicht viel Schöneres. Und da muss man sich fragen, was suchen diese Menschen beim Fußball? Ich würde zugestehen, dass da viel Niedriges und Schmutziges und auch quasi Faschistisches zu finden ist im Stadion. Aber man kann auch denken, dass die Menschen Schönheit suchen. Körperliche Schönheit, Erhabenheit. Momente des Gelingens und des Könnens. Also mit einem Wort ästhetische Erfahrung. Und da würde ich mich fragen, sind die Leute, die den ganzen Tag arbeiten, sind das die Eskapisten oder sind das die Leute, die im Stadion nach Momenten höchster Erhabenheit suchen? Wissen die nicht eigentlich, worum es geht? Also jetzt gerade was Sport und Leiblichkeit und den Genuss an der Schönheit von Leibern, die vermögende, könnende Leiber sind, da würde ich eigentlich gar nicht sagen wollen, dass das ein Eskapismus ist, sondern da würde ich sagen, da finden wir ganz viel, um mit Robert Faller zu sprechen, wofür es sich zu leben lohnt. Wir sollten viel mehr spielen und viel, viel mehr nach diesen Momenten suchen. Ich wäre der Erste, der eingesteht, dass der Fußball sozusagen viele destruktive und erniedrigende Momente in unsere Gesellschaft bringt. Aber es ist nicht alles.
Wenn man jetzt die Fußball-Bundesliga nimmt, das ist ja was ganz anderes als der Fußball, der Bolzplatz, auf den man selbst vielleicht am Wochenende geht und in der unteren Ligen sich organisiert und einfach mal den Körper erfährt. Mhm. Das ist ja ein Milliardengeschäft, bei dem man als normaler Zuschauer ja auch irgendwie den Überblick und den Glauben ans Gute verlieren kann. Ist das vergleichbar so mit früher Brot und Spiele? So ein bisschen, wer im Stadion ist oder wer unter der Woche sich freut auf den Stadionbesuch am Wochenende, geht halt nicht zum Demonstrieren auf die Straße, so eine Art seditativ.
Opium fürs Volk, ja.
Ja, genau.
das hat sicher auch diese Funktion. Aber ich würde sagen, Twitter hat diese Funktion. Facebook hat diese Funktion. Ich kann mir noch wahnsinnig viel unproduktivere Funktionserfüller vorstellen in dem Bereich. Was jetzt zum Beispiel sportliche Erfahrung macht, und da kommt man, glaube ich, in eine Zone, die interessant ist, die zumindest mich interessiert, sind Erfahrungen der Selbstvergessenheit. Und Fußball, das hat ein Kollege Christoph Biermann mal sehr schön gesagt, ist ein Staubsauger für die Gedanken. Also wenn man Fußball guckt, dann ist alles andere leer. Das ganze mentale Leben ist leer gesaugt und man ist nur noch dieser Fußball. Diese Erfahrung, glaube ich, ist was Menschen tatsächlich suchen in Sport. Und das ist auch eine Erfahrung, die sie in anderen Bereichen suchen. Übrigens auch im Philosophieren oder in anderen Formen von geistiger Sammlung. Also ich würde denken, dass Selbstvergessenheit ein Riesenthema ist im Sport. Dass das ganz, ganz viel mit Philosophie, Kunst und Sammlungstechniken zu tun hat. Und da würde ich eben nicht, da ist Opium einfach nicht die richtige Droge. Das macht einen in gewisser Weise sehr wach. Das bringt einem auch sehr viel Ruhe. Das hat vielleicht jetzt auch ihr habt ja mal Gunter Gebauer gehabt jetzt im Leitmedium. Aber diese Erfahrung fokussierter Intensität, die sind aus meiner Sicht im Sport par excellence zu haben. Und das sind Erfahrungen, von denen ich philosophisch sagen würde, dass wir der Wirklichkeit in diesen Erfahrungen am nächsten sind.
Aber passiert da wirklich was im Gehirn? Also ich kann mir vorstellen, wenn man selbstvergessen philosophiert, falls es irgendwie geht, dann...
Das ist ja die Beschreibung von Sokrates, der steht da und man kann nicht mit ihm sprechen, der hat den Mund auf. Ja? Also die frühesten Schilderungen von Sokrates ist von eigentlich ein Bekloppter, der irgendwo mitten im Weg stehen bleibt, den Mund auf hat und dann für 10 Minuten nicht ansprechbar ist. Und ob da was im Hirn passiert, fragst du? Also wenn ich an die schönsten Momente meines Lebens denke, die haben fast alle irgendwie diese Eigenschaft, ob das jetzt ästhetische Erfahrung ist und bei der Kunst, sexuelle Erfahrung, sportliche Erfahrung. Ich glaube, die Momente, die für uns eigentlich genussvoll sind, sind Momente höchster Präsenz, in dem die Trennung zwischen Selbst, Welt und anderem in irgendeiner Form heilsam aufgehoben ist. Und da glaube ich tatsächlich, wenn es darum geht, diese Erfahrung aufzusuchen, ist Sport derzeit das dominante Medium, diese Erfahrung in Menschen zu erzeugen. Früher war es vielleicht die Religion, ne? Und der Ritus, der ähnliche. Aber es ist eine Erfahrung, die gesucht wird. Und eine Erfahrung großer Nähe zu sich selbst und zur Welt.
Du sagst, es wird gesucht. Du hast das Stichwort von Biermann genannt, diesen Staubsauger. Würdest du aber trotzdem sagen, dass es nicht dann keine Fluchtbewegung dahin ist? Also wenn man bewusst danach sucht, auch gerade eben rauszukommen, sich auf was ganz anderes zu konzentrieren?
Doch, klar. Und das ist auch für viele Menschen die vorrangige Form der Realitätsvermeidung. Das ist ja ganz klar. Ich war jetzt letzte Woche in Dortmund für 3 Tage. Und wenn man in dieser Stadt ist, das ist praktisch wie in einer Orwell-Welt, nur dass sozusagen Big Brother Borussia Dortmund ist. Mhm. Es ist überall, fast jeder Wohner dieser Stadt hat irgendein Dortmund-Emblem. Die Straßenbahnen sind in der Verein. Firmen, die gar nichts mit Fußball zu tun haben, streichen sich schwarz-gelb an. Man geht durch diese Stadt und hat das Gefühl, hier gibt es nur einen einzigen Gedanken. Und da kam natürlich der Gedanke auf, dass zum Beispiel so eine vollkommene Identifikation einer Stadt mit einem Verein die Imagination dieser Stadt von sich selbst vollkommen blockieren kann. Und dass es auch von allem ablenkt, was diese Stadt eigentlich bräuchte und müsste. Und da würde ich sagen, das ist sicher ein Kipppunkt, wo das Verhältnis ganz und gar unproduktiv geworden ist. Und wer heute durch Dortmund geht, der sieht eine sehr traurige Stadt, die sich durch ihren Verein vom Wesentlichen ablenkt.
Mhm. Beim Fußball, um das Thema abzuschließen, hat man natürlich aber, wenn die Heimmannschaft, wenn die eigene Mannschaft ein Tor schießt, dieses unbedingte Glücksgefühl, das wir am Anfang gesprochen haben. Also da ist dann wirklich Glück, was auch nicht bewusst ist, sondern plötzlich springt man auf und schreit und jubelt und fühlt sich einfach wohl.
Ja, das ist ein denkbar unphilosophischer Moment, ja. Für den man auch dankbar sein darf.
Wir danken sehr herzlich für das Gespräch, Wolfram Eilenberger. Vielen Dank, war sehr interessant.
Ja, war meine Freude. Danke. Please listen carefully.
Das war Leitmedium, der Podcast. Zum Blog www.leitmedium.de.